I'm starting with my intuition. I'm starting with my strengths. I'm getting back my old ambitions. Returning once again. My knuckles are so red and raw from breaking through these walls. I'm sick of all the others' talk and the laughter of my fall. I was a spark in the night, but you drowned me out. So I'll take the walls I'm inside and I'll burn them down. 'Cause I still got a fire in me.
Ich habe jetzt den Herrn Dr. Friedrich bei mir zu Gast. Hallo Herr Friedrich.
Grüße Sie.
Ja, Richard Wagner war ja ein sehr bekannter Mann. Wie entdeckte er denn seine Liebe zur Musik?
Ja, seine Liebe zur Musik, das war eigentlich fast ein bisschen zufällig. Denn er kam nicht aus einer ausgesprochenen Musikerfamilie, wie jetzt Mozart oder auch Liszt hatte ja einen musikalischen Vater. Er wollte eigentlich auch Dramatiker werden, also Schriftsteller. Das war so sein Wunsch. Er hat als junger Mann viel Shakespeare gelesen und die Klassiker und die alten Griechen und fand die Tragödien furchtbar toll. Und das mit der Musik, das war eigentlich eher so mehr oder weniger zufällig. Er hatte ja einen Stiefvater, Ludwig Geyer, das war so ein Tausendsasser und der hat ihn auch mit ins Theater genommen und dort hat er eben auch Oper gehört. Und dann kam er auf die Idee, dass es doch eigentlich ganz hübsch sei, seine Dramen, die er schreiben wollte, durch Musik, Schauspielmusik, gab es damals im 19. Jahrhundert, effektvoller zu gestalten. Also er ist eigentlich mittelbar dann erst zur Musik gekommen, hat da auch erst furchtbar rumdilettiert, bis er dann durch Vermittlung seiner Mutter in dem damaligen Leipziger Thomaskantor, hat ja in Leipzig damals gelebt, einen Lehrer fand, hat da ein halbes Jahr Unterricht gehabt und das war's dann. Und in der Zeit hat er so die Grundlagen der Komposition gelernt, Kontrapunkt, Fuge und was man so braucht. Ja, und dann hat er so angefangen, durchs Hören einfach abzuschreiben, wenn man so will. Er hatte an Beethoven einen Riesennarren gefressen, also war zeitlebens ein fanatischer Beethoven-Fan. Ja, und er hat dann einfach viel gehört und hat dann auch Musik studiert in Leipzig, allerdings nicht wirklich fleißig, hat sich also meistens in irgendwelchen Kneipen rumgetrieben. Aber so nahm das dann seinen Lauf, hatte dann seine erste Stelle in Würzburg als Chorleiter. Das ging damals noch relativ unkompliziert. Sie müssen sich ja vorstellen, das Theater kam ja in der sozialen Bedeutung ungefähr gleich nach dem Bordell. Also es war nicht so schwer, am Theater einen Job zu finden, anders als heute. Und dann wurde er Kapellmeister in Magdeburg und hat einfach durch seine Kapellmeistertätigkeit einfach sehr viel kennengelernt, hat das dann eben für sich umgesetzt. Aber wenn man sich so die ganz frühen Kompositionen von Wagner anhört, würde man wahrscheinlich nie auf die Idee kommen, dass die von Wagner sind. Die klingen überhaupt nicht wie Wagner. Also das findet er dann erst später, seine typische musikdramatische Sprache.
Warum war Wagner denn verschuldet? Trotz dessen war er ja Theaterdirektor in Riga. Wie kam das denn?
Also Theaterdirektor in Riga war er nicht, er war Kapellmeister in Riga und er hatte natürlich einen Vorgesetzten. Ja, das hat viele Gründe mit der Verschuldung. Das betraf ja andere Künstler auch im 19. Jahrhundert und auch noch im 20. Jahrhundert. Denken Sie an Van Gogh zum Beispiel, der auch immer Not gelitten hat. Nun war es bei Wagner insofern besonders dramatisch, als dass er, nun kann man sagen, einen durchaus unterentwickelten ökonomischen Verstand hatte. Er konnte schlichtweg mit Geld nicht umgehen. Geld hat ihm auch nichts bedeutet und er hat sich also dauernd, wenn er mal Geld hatte, sofort ausgegeben und verschuldet. Man muss aber auch natürlich wissen, dass es im 19. Jahrhundert das Urheberrecht, wie wir es heute kennen, noch nicht gab. Das heißt, wenn ein Komponist zum Beispiel wie Wagner eine Oper geschrieben hatte, dann war es einfach Glückssache, ob die Theater, die diese Werke aufgeführt haben, Tantieme gezahlt haben oder nicht. Es gab im Grunde keine Verpflichtung dazu. Das heißt, der Künstler im 19. Jahrhundert war weitestgehend auf Mäzene, auf Unterstützer angewiesen. Zwar hatte Wagner ja auch für relativ kurze Zeit in seinem Leben mal eine vernünftige feste Anstellung. Das war in den 1840er Jahren, als er königlich sächsischer Hofkapellmeister in Dresden war. Da hatte er ein Gehalt. Aber das war eigentlich wirklich nur diese kurze Zeit von 1842 bis 1849, dass er wirklich ein regelmäßiges Gehalt aus seiner Kapellmeistertätigkeit bezogen hat. Ansonsten waren die Theatertruppen, denen er angehörte, das waren ja private Unternehmen, die dann auch gern mal pleite gingen und so, und dann saß er wieder auf der Straße. Also das war schon auch alles nicht lustig und es war eben auch nicht nur die mangelnde Begabung Wagners fürs Geld, sondern das soziale Elend der Künstler im 19. Jahrhundert, das war eben einfach auch ein Topos. Und das Urheberrecht mit einer rechtlich verbrieften Tantiemezahlung wurde dann in Deutschland ja erst nach der Reichsgründung 1872 eingeführt. Zum Beispiel Richard Strauss, der ja später geboren ist, der hat sich ja dumm und dämlich verdient. Und wenn es ein Tantiemerecht, ein Urheberrecht schon zu Wagners Zeiten gegeben hätte, wäre Wagner auch ein reicher Mann geworden.
Wagner kam ja dann auch viel um die Welt. War das sein Beruf als Komponist geschuldet?
Ja, natürlich, als Komponist, als Dirigent. Ich sagte ja, eine feste Anstellung hatte er nicht um die Welt, da muss man natürlich sagen Europa. Ja, also er ist natürlich nie in Übersee gewesen oder er hat nie die Grenzen Europas verlassen. Aber in Europa war er wirklich sehr viel unterwegs. Das ging dann im Osten bis St. Petersburg, im Westen bis Paris, in London ist er gewesen, Italien natürlich, in der Schweiz, in Österreich. Also dieser ganze Bereich, die Flucht von Riga nach Paris, durch die Ostsee, ja, an der norwegischen Küste entlang. Also in Europa war er wirklich viel unterwegs. Das hatte einfach damit zu tun, dass er ein eben sehr unstetes Leben hatte und eigentlich dauernd auch unterwegs sein musste, um durch Konzerttätigkeit als Dirigent Geld zu verdienen.
Nutzte er dann den Aufenthalt in den verschiedenen Ländern auch als Inspiration für seine Werke?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist sehr eigentümlich bei Wagner. Er gilt ja in Deutschland so als sehr deutscher Komponist. Ja, also der typische Vertreter, man spricht ja vom deutschen Klang oder dem deutschen Fach. Dafür steht auch Karl Maria von Weber, aber in besonderer Weise eben Richard Wagner. Im europäischen Ausland gilt Wagner vielmehr als Künstler der Moderne und auch als kosmopolitischer Künstler. Und das stimmt natürlich, er kannte die Musikstile vor allen Dingen natürlich in Frankreich, in Paris. Paris, das war die kulturelle Hauptstadt des damaligen Europa. Wer was werden wollte im Opernbetrieb Europas, der musste an der Pariser Großen Oper erfolgreich sein. Also Paris war sozusagen im 19. Jahrhundert für die Oper das, was heute Hollywood für den Film ist. So kann man sich das vorstellen. Er war ja sehr viel natürlich auch in der Schweiz. Da hat ihn vor allen Dingen die Landschaft, die Alpenlandschaft inspiriert. Aber natürlich auch Italien. Er hat ja die letzten Lebensjahre im Winter immer in Italien, vorzugsweise in Sizilien zugebracht, und er kannte das natürlich alles, und man kann schon sagen, auch wenn er sich selber immer sehr als Deutsch verstanden hat und als deutscher Komponist gesehen hat, sind die kosmopolitischen Einflüsse überhaupt nicht zu leugnen.
Hope you never hear this. You probably can't deal with it. Hope your family's still doing great. I miss them every Sunday. Friends probably hate me. Wish you never met me. Fuck a happy ending. Since you left, it's 1, 2, 3. Now he's coming in close to me. I can't sleep, cause he's where he's supposed to be. And he's getting all the songs you used to get. He's getting all the words inside of my head. You got them. Everyone says that you're better off. No, you don't believe them. Staying at the bar till 2, then you stumble home all alone. Well, I check my phone, cause since you left, it's 1, 2, 3. Now he's coming in close to me. I can't sleep, cause he's where you're supposed to be. And he's getting all the songs you used to get. He's getting all the words inside of me.
Heute zu Gast Dr. Friedrich.
Wie kam denn dann der erste Kontakt mit Ludwig II. Zustande?
Ja, das ist wirklich eine märchenhafte Geschichte und die passt zum Märchenkönig. Richard Wagner war ja nach seiner Zeit als Dresdner Hofkapellmeister in der Schweiz im Exil. Er hatte 1849 an den revolutionären Aufständen in Dresden teilgenommen, die ja bekanntlich niedergeschlagen wurden. Und Wagner musste dann, um nicht ins Gefängnis gesperrt zu werden als Hoch- und Landesverräter, musste aus Sachsen verschwinden und ist dann, wie viele, in die Schweiz, nach Zürich, ins Exil gegangen. Und er hatte sich dann in Zürich unpraktischerweise verliebt in die Gattin seines Gönners Otto Wesendonck, auch einer seiner Sponsoren. Eine ziemlich unglückliche Geschichte. Er war ja noch verheiratet mit Minna in erster Ehe. Das konnte alles nicht gut gehen und das ist dann auch alles aufgeflogen und er hat sich dann verdrückt und dann folgen also einige Jahre wirklich des ruhelosen Umherirrens. Er hat eigentlich keinen festen Wohnsitz mehr, ist dauernd unterwegs, erst in Venedig und dann muss er eben Konzertreisen machen. Also eine ganz schreckliche Zeit. Irrte dann im süddeutschen Raum umher und hat dann noch Anfang April an seinen Freund Peter Cornelius einen Brief geschrieben. Da steht, ein Licht muss sich zeigen, ein Mensch muss mir erstehen, der jetzt energisch hilft, ein gutes, hilfreiches Wunder muss mir jetzt begegnen, sonst ist's aus. Und wenige Monate vorher hatte in München Ludwig II., also Kronprinz Ludwig, den bayerischen Thron bestiegen. Und dieser Ludwig war nun ein begeisterter Wagnerianer, was Wagner gar nicht wissen konnte. Der Ludwig hatte als Kronprinz, das muss 1858 oder 59 gewesen sein, hat er das erste Mal die Oper besuchen dürfen und hat da Lohengrin gesehen von Wagner und war völlig hin und weg. Also sein Biograf Gottfried von Böhm schreibt, der junge Kronprinz sei also Tränen überströmt, vor Rührung aus der Oper gegangen und hätte sich 14 Tage überhaupt nicht beruhigen können. Ja, war ja sehr empfindsam und sehr fantasievoll und war also von Stund an also ein begeisterter Wagnerianer. Und eine seiner ersten Amtshandlungen, als er den Thron bestiegen war, war der Befehl, nach Wagner suchen zu lassen. Niemand wusste ja, wo Wagner sich wirklich aufhält, um ihn nach München an seinen Hof zu holen. Und da ist denn sein Kabinettssekretär Pfistermeister, ist dann auf Reisen gegangen, hat überall nach Wagner gesucht und hat ihn dann tatsächlich in Stuttgart aufgespürt und Wagner wurde dann eben angekündigt, dass ein Herr Hofsekretär Pfistermeister aus München ihn zu sprechen wünsche. Er hat dann noch überlegt, ob er sich verdrücken soll, weil er dachte, das ist ein Vertreter seiner Gläubiger, der Geld von ihm haben will, wollte dann schon sozusagen durch die Hintertür raus, hat es dann aber Gott sei Dank nicht gemacht und der Pfistermeister überbrachte Wagner dann einen Ring des Königs und einen Brief, in dem Ludwig II. Eben seine große Zuneigung für Wagner und seine Kunst bekennt und eben ihn bittet, Pfistermeister nach München zu begleiten. Wagner ist natürlich schwer gerührt gewesen, weil das war von einem Moment auf den nächsten, am Punkt der tiefsten Verzweiflung, wirklich die Erlösung. Denn fortan hat er keine Geldsorgen mehr gehabt, weil der König alles bezahlt hat.
Warum war denn Ludwig so begeistert von Wagner, dass er ihn dann auch finanziell unterstützte?
Der Ludwig war ein sehr empfindsamer Mensch. Er hatte ja zumindest auch homophile Neigungen, wie wir heute wissen. Ein sehr unglücklicher junger Mensch. Er war ja in dieses Königsamt prädestiniert und gedrängt. Und für ihn war insbesondere das Mittelalter, die Sagen, Märchen, vor allen Dingen aber die deutsche Sage, war für ihn so ein Fluchtpunkt. Also er hat sich immer in seine Fantasien, in seine Tagträume geflüchtet. Auch wenn man sich seine Schlösser anguckt, kann man das ja sehr schön sehen. Das sind ja keine, ich sag mal, zeitgemäßen Schlossbauten. Das sind ja alles, ist ja alles Disneyland, wenn man so will, ne? Das sind Simulationen eines Mittelalters. Und dann hat er sich ja auch überall entsprechend einrichten lassen, so als sei er ein mittelalterlicher Herrscher. Also es war wirklich eine Flucht aus einer ihn sehr bedrückenden Realität. Er war ja auch sehr menschenscheu und er hat sich dann wirklich in die Kunst, in die Poesie, in die Geschichte, in das Mittelalter geflohen. Da kam natürlich dann der Wagner genau mit diesen mittelalterlichen Stoffen und in Figuren wie Lohengrin zum Beispiel, der einsame Schwanenritter, da hat sich Ludwig II. Natürlich auch wiedergefunden. Ja, das war ja auch zum Teil sein Problem sozusagen, was dort verhandelt wird. Und natürlich die Musik. Das weiß jeder Wagnerianer, was Wagners Musik emotional anzustellen imstande ist mit einem Menschen. Also tatsächlich diese starke emotionale Wirkung. Ja, und das hat Ludwig II., wie viele andere ja auch, zu einem begeisterten Wagnerianer gemacht. Und er hatte einfach dann den Wunsch, Wagner alle gemeinen Sorgen, materiellen Sorgen zumindest, zu entledigen, damit er sich ausschließlich nur noch seinem Schaffen und seinem Komponieren widmen kann.
Wie sah denn die bayerische Gesellschaft Wagner an, da er ja aus der Staatskasse finanziell unterstützt wurde?
Also Wagner wurde ja von Ludwig II. Unterstützt und der König hatte verfassungsgemäß einen Anspruch auf einen bestimmten Anteil der Kabinettskasse. Das war die sogenannte Zivilliste. Ja, also das war Geld, über das Ludwig II. Laut Verfassung verfügen durfte. Also es war nicht direkt ein staatlicher Zuschuss. Aber natürlich waren es trotzdem öffentliche Mittel. Wagner war ja jemand, der die Öffentlichkeit extrem polarisiert hat und das Publikum extrem gespalten hat. Und damals war er schon prominent genug, dass das auch so war. Also man war entweder für Wagner oder gegen Wagner. Es gab militante Wagnerianer und es gab mindestens ebenso militante Anti-Wagnerianer. Also das hat man so auch bei keinem anderen Komponisten. Ja, es gibt Leute, die sagen, na ja, Bach ist ganz nett, aber kann nichts mit anfangen. Aber so tatsächlich so eine fast fanatische Begeisterung oder auch Ablehnung, das findet sich eigentlich bis heute nur bei Wagner. Und das war im 19. Jahrhundert nicht anders. Der Wagner war eben jemand, der polarisiert hat. Und es gibt bis heute, habe ich selber noch erlebt in München, Leute, die sagen, na, der Wagner, der hat unseren Kini narrisch gemacht. Ja, und gerade eben auch diese Nähe, diese persönliche Beziehung und der Einfluss, den Wagner auf den jungen König hatte, das wurde im Kabinett, aber auch in der Bevölkerung extrem kritisch gesehen. Wagner war ja nun auch kein Bayer. Die Bevölkerung hat den Wagner da eigentlich sehr kritisch gesehen, so als irrsinnigen Störenfried. Gab ja auch jede Menge lustiger Karikaturen, ja, auch über dieses Verhältnis zwischen Wagner und dem König. Und ich glaube, die meisten Münchner waren erleichtert, als der Wagner weg war.
Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi.
Call on me whenever you need me.